Im Moment, wo eben solche inneren Konflikte aufbrechen und die nicht eingehegt werden können, ist, glaube ich, das Gefährlichste für solche Bewegungen.
Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Thomas.
Hallo, schön hier zu sein.
Heute ist Thomas Biebricher zu Gast. Er ist Politikwissenschaftler und für mich waren vor allem deine Studien zum Neoliberalismus ziemlich wichtig. Die habe ich tatsächlich für meine sowohl Bachelor- als auch Masterarbeit viel frequentiert. Heute sprechen wir aber über was anderes, nämlich über den Sammelband oben rechts, wo Thomas auch einen wichtigen Beitrag geschrieben hat. Rechtspopulismus als Klassenprojekt ist der Untertitel. Und jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar eigentlich eine riesige Forschung schon zu diesem Rechtspopulismus haben, zur neuen Rechten. Was ist jetzt euer besonderer Einsatz? Ihr versucht ja hier nochmal eine ganz eigene Perspektive einzunehmen, die interessanterweise so, zumindest im medialen Diskurs, nicht wahnsinnig präsent war.
Ja, genau. Ich glaube, was alle Beitragenden eint zu diesem Band, ist schon die Wahrnehmung, dass das dominante Narrativ, das sich so herausgebildet hat über die letzten Monate, vielleicht auch Jahre, kann man schon sagen, dass man die Dynamik so erklärt, dass letztendlich es ein Aufbegehren ist, eigentlich von den popularen Klassen, von den unteren Klassen gegenüber linken Eliten, die zu Vogue geworden sind, die sich zu viel für Identitätspolitik interessieren, etc. etc. und eigentlich das urlinke Anliegen eben, die kleinen Leute zu vertreten und auch gerade ihre ökonomischen Interessen zu vertreten, das eigentlich aus den Augen verloren hat und dass sich aus dieser Unzufriedenheit und dem Unbehagen damit, wie man sich sozusagen links oben geriert, dass sich daraus eigentlich dieser Rechtsruck erklärt und unsere Hypothese lautet letztendlich, dass man, also dass es das gibt, würde ich gar nicht komplett in Frage stellen, aber es gibt schon auch noch andere Dynamiken, die man dann in den Blick nehmen muss, die vielleicht sogar auch naheliegender sind. Und daher kommt dieses oben rechts, dass wir sagen, es gibt auf der Angebotsseite sozusagen, also den medialen Angeboten, aber auch den Politikangeboten der entsprechenden Parteien, da gibt es Akteure, die man eben sowohl wirtschaftspolitisch rechts verorten kann, als auch eben kulturell. Also und dann hat man diese zwei Achsen eben, ne? Also man hat das Links-Rechts-Spektrum, wo es eben eher um wirtschaftliche Fragen geht. Und dann quer dazu kann man nochmal so eine autoritär-liberale Achse legen oder auch konservativ-progressiv, je nachdem. Ja. Und dieser Oben-Rechts-Quadrant, um den es geht und worauf dieser Titel anspielt, da geht es eben um Akteure, um Figuren eben, die das kulturell konservativ, reaktionär, autoritäre verbinden mit einer wirtschaftspolitischen Position, die eben als neoliberal oder libertär zu kennzeichnen wäre.
Lass uns da auch nochmal tiefer reingehen gleich, aber vorher nochmal auf die gängigen Erklärungen blicken, die sozusagen in Anschlag gebracht werden, weil wenn man jetzt sagt, also okay, der Rechtspopulismus hat offensichtlich auch was damit zu tun, dass wir, keine Ahnung, ökonomische Abstiegssorgen haben, Prekarität. Also wie stehst du dazu? In welchem Verhältnis stehen diese Erklärungen, dieser Rechtspopulismus von unten, der auch wichtig ist als Erklärung, zu dem, was ihr macht?
Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Erklärungsansätzen und man muss, glaube ich, immer wieder also so binsenweisheitsmäßig darauf hinweisen, dass es natürlich nicht diesen einen Faktor gibt und diesen einen Erklärungsansatz, der das alles erfassen kann, weil es auch einfach ein komplexes Phänomen ja ist eben, ne? Das sich auch nicht so uniform in allen möglichen Kontexten darstellt und deswegen ist schon wichtig, diese unterschiedlichen Ansätze im Auge zu halten und ich würde denken, man kann schon so sagen, es gibt eher ökonomische Ansätze, die eben über ökonomische Deprivationserfahrungen eben das Ganze argumentiert und sagt, die Leute im Rust Belt beispielsweise oder in Nordengland, die sind von der Deindustrialisierung betroffen und da geht es einfach um materielle Interessen eben, die hier tangiert sind und zwar also nicht nur tangiert, sondern eben sehr ernsthaft und negativ betroffen sind. Und dann gibt es die eher kulturelle Erklärungsschiene, die sagt, also das habe ich ja gerade schon angesprochen, die sagt, da gibt es ein Unbehagen an bestimmten kulturellen Politiken, wo eigentlich alles gefasst wird zwischen Migrationspolitik, weil das ja auch natürlich eine immens große Rolle spielt hier, aber eben auch allen möglichen Politiken der Geschlechterverhältnisse, LGBTQ+, Geschichten, Identitätspolitik, all das. Und das ist, dass das sozusagen von den, wie soll man sagen, von den linken Eliten überreizt wurde, dieses kulturalistische Projekt, und dass es da eine Gegenbewegung gibt. Und dann zuletzt könnte man, glaube ich, auch sagen, dass es politische Gründe gibt. Da könnte man auf sowas hinweisen. Das wird heute auch wieder stark diskutiert, dass es den Eindruck gibt, dass eben der demokratische Souverän in gewisser Weise entmächtigt ist, weil er entweder, also weil entweder bestimmte Parteien, die von vielen Leuten gewählt werden, ausgegrenzt sind und also de facto nicht an die Macht gelangen sollen oder oftmals auch nicht an die Macht gelangen können, aber dass es eben auch im Zusammenspiel der Staatsgewalten so eine Unwucht gibt zugunsten von den Gerichten beispielsweise, aber dass auch insgesamt ungewählte Institutionen eben, ne, wie Zentralbanken und so weiter oder dünn legitimierte Institutionen wie die Europäische Kommission, dass die eigentlich viel zu viel Macht haben, relativ gesehen, und dadurch eben gar keine andere Politik möglich ist, selbst wenn so und so viele Leute dafür stimmen. Und ich denke schon, dass es eben ein Zusammenspiel von all dem ist, was man, also was erklären kann, was gerade passiert. Mir wäre nur wichtig, oder uns wäre, glaube ich, wichtig, in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, also gerade wenn man eben diese kulturelle Schiene als ausschlaggebend ansieht, dass man das nicht so konzipiert, dass nun, also es gibt eine, in der Literatur gibt so eine einen Ansatz, der sagt, wir haben es eigentlich mit einer stillen Gegenrevolution zu tun. Ja, also die stille Revolution, damals Ronald Engelhardt, beschreibt einen Wertewandel hin zu postmaterialistischen Werten eben. Ne? Also wo es auch gar nicht so sehr um materielle Fragen geht, sondern um Autonomie, Selbstverwirklichung, auch Ökologie und so weiter und so fort, Weltoffenheit, all diese Dinge. Und das Argument ist nun, dass praktisch das Pendel zurückschlägt einfach und wir haben so eine stille Gegenrevolution, und da würde ich, glaube ich, nur darauf hinweisen wollen, dass man das nicht so als eine autonome Pendelbewegung verstehen darf, sondern das hat was damit zu tun, ob es eben abermals auf der Angebotsseite eben Akteure gibt, die auch tatsächlich eine entsprechende stille Gegenrevolutionsagenda bespielen eben, ne, und auch ein Stück weit das politisieren wollen und dem eine Salienz verleihen wollen, eben im Sinn von, das dann auch zu einem wahlentscheidenden Motiv machen wollen.
Ja, und ich meine, ich erinnere mich noch an die Diskussion, die damals um das Buch von Andreas Reckwitz geführt wurde, ne, der ja sagte, es gibt also diese neue Mittelklasse, die ist urban, woke, setzt sich für LGBTQ+-Rechte ein, etc. pp. Und dann irgendwie eine rurale, eher sozusagen konservativ bodenständige Klasse, die alte Mittelklasse und so weiter. Und dann hat sich ja aber eigentlich in der Diskussion auch herausgestellt, naja, so findet man diese Eigenschaften geclustert eben nicht sozusagen in der Bevölkerung, sondern es ist durchaus auch in ruralen Regionen sind Leute relativ offen für Transrechte zum Beispiel. Ja? Also es ist sozusagen so einfach eigentlich nicht. Und dann finde ich, ist ja sozusagen, um auf euren Punkt da auch zurückzukommen, das eigentlich Starke, dass ihr was erstmal was ausmacht, nämlich eine gewisse Klassenfraktion. Vielleicht sprechen wir nochmal über den Begriff, ne? Weil so verstehe ich euch schon, das ist ja, ihr geht ja schon auch von der ökonomischen Analyse aus, in dem Sinne, dass ihr versucht, diese Klassenfraktion erstmal dingfest zu machen.
Ja, genau. Wobei man schon sagen muss, also wir machen es jetzt nicht so orthodox marxistisch, muss man sagen. Also, aber also natürlich, also allein natürlich, also die Verwendung von einem Begriff wie Klassenfraktion weist natürlich schon darauf hin, dass das auch Parameter sind, die uns als mindestens mal relevant erscheinen. Und der grundsätzliche Punkt ist ja, wenn man den Begriff verwendet, erstmal der, dass man eben nicht von einem monolithischen Klasse des Kapitals oder so ausgeht. Sondern das Interessante ist ja, und was wir zu beobachten vermeiden, ist ja, dass es eben unterschiedliche Fraktionen gibt. Und so in den marxistischen Analysen, also spielt das schon also sehr lange eine Rolle, eben wo man sagt, also die Interessenlage der unterschiedlichen Kapitalfraktionen sind nicht unbedingt komplett kongruent. Also es gibt exportorientiertes, importorientiertes Kapital, es gibt Industriekapital, Finanzkapital, Handelskapital etc. etc. eben. Ne? Und so muss man das einfach erstmal so ein bisschen aufsplitten. Und was uns auffällt, ist eben, dass es schon unterschiedliche Positionierungen gibt in der Tendenz, also zwischen, sagen wir mal, börsennotierten DAX-Unternehmen eben im deutschen Kontext, aber auch darüber hinaus. Also der Beitrag von Melinda Cooper in dem Buch beispielsweise geht stark auf die amerikanischen Verhältnisse ein, also wo es dann eben das Wall Street-Kapital praktisch ist auf der einen Seite. Und dann, was wir eben interessant finden, sind mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen oftmals auch, also eine andere Kapitalfraktion, vielleicht mit etwas anders gelagerten Interessen. Wobei das mit den ökonomischen Interessen, wo genau die divergieren, das kann man, glaube ich, nicht, also Stand jetzt sozusagen, Forschungsstand jetzt, können wir nicht präzise benennen. Da geht es um etwas andere Faktoren, die da ins Spiel kommen. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, also so weit würde ich gehen, dass es eben, also bei dem klassischen börsennotierten Unternehmen oder auch irgendwelchen Wall Street Firmen, deren politische Positionierung sieht so aus, dass die im Zweifelsfall eben nicht auf der schlechten Seite der Herrschenden landen wollen. Ich will es mal so sagen. Und im Zweifelsfall würde Goldman Sachs halt immer für die republikanische und für die demokratische Partei spenden. Man weiß nie, was passiert. Und darüber hinaus gibt es da, glaube ich, auch so ein ganz grundlegendes Interesse an einfach stabilen Verhältnissen. So Planungssicherheit, don't rock the boat letztendlich. Mhm. Und also was wir hier, also worauf auch verwiesen wird beispielsweise in dem Zusammenhang, ist eine wirklich interessante Untersuchung, damals noch durchgeführt im Kontext der Griechenland-Krise, ist das falsche Wort, Eurozonen-Krise, wo es aber eben um die Griechenland-Hilfen ging und wo eben bezeichnenderweise alle möglichen Wirtschaftsverbände vom BDA über BDI und so weiter alle gesagt haben in Deutschland, das soll man machen, weil es ist wichtig, die Eurozone zusammenzuhalten, und eben die Verwerfungen sind unabsehbar, die daraus entstehen würden, wenn man die wirklich aus dem Euroraum rauswerfen würde, gezwungenermaßen Griechenland. Aber die Familienunternehmer, deren Verband war, glaube ich, der Einzige, der damals gesagt hat, nee, das soll man schon machen, weil da geht es einfach um Fragen, ne, der fiskalischen Disziplin und so weiter, und die haben über ihre Verhältnisse gelebt, und wir kennen die Argumente.
Ja, und das ist also so interessant, ne? Also das ist jetzt ein paar Jahrzehnte her, und wir haben da sozusagen schon eine Fraktion, die du jetzt benennst, die irgendwie gegen diesen, nennen wir es mal, liberalen oder neoliberalen Mainstream sozusagen in irgendeiner Weise steht, aber eben noch nicht besonders auch, wie soll ich sagen, sichtbar ist, ne, im Diskurs. Ja. Und jetzt guckst du dir ja in deinem Beitrag so ein bisschen genealogisch an. Wir haben es jetzt schon angedeutet, wir haben diese neuen Klassenfraktionen, die jetzt auch den Rechtspopulismus dominieren. Die gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Aber vielleicht gehen wir mal auch mit deinem Beitrag erstmal einen Schritt zurück, ne, und schauen mal, wie sind denn die, wer waren denn da die Vorläufer? Also, wen du jetzt beschreibst, ist zum Beispiel, oder das Phänomen des Pujadismus. Das wird in Deutschland, werden die wenigsten kennen. Vielleicht kannst du das mal erklären, was damit auf sich hat.
Ja, das ist tatsächlich also ein Phänomen, das so ziemlich weitgehend unter dem Radar geblieben ist, glaube ich. Also abgesehen von Menschen, die sich eben mit der politischen Geschichte Frankreichs beschäftigen, weil es auch ein kurzlebiges Phänomen ist und in dem Sinn auch, also allein deshalb schon faszinierend. Also das geht zurück auf Pierre Pujat, ist ein Ladenbesitzer in den 50er Jahren, der ursprünglich mal für die Gaullisten antritt, aber dann irgendwann mit denen unzufrieden ist und sich vor allem gegängelt fühlt vom Staat eben, ne? Also durch die Besteuerung, durch die ewigen Steuerprüfungen und so weiter und die diversen Regularien, die man erfüllen muss, vermeintlich eben. Und er startet diese Bewegung in den frühen 50er Jahren und die wächst also in sehr kurzer Zeit wirklich rapide an, hat, die haben ganz schnell die Partei, die dann gegründet wird, hat ganz schnell über 100.000 Mitglieder, da gibt's große Demonstrationen, ursprünglich sozusagen, also was das Ganze ins Rollen bringt, sind tatsächlich Blockaden von Steuerprüfungen eben. Und so ein kleinbürgerliches, selbstständiges Milieu, das ist eigentlich die Basis von dieser Bewegung, kann man sagen. Also tatsächlich Kleinunternehmer, Ladenbesitzer, Winzer, all diese in diesem Bereich, damals in der ökonomischen Struktur von Frankreich spielt es eine immens große Rolle, einfach von den Zahlen her, und von daher ist auch ein Reservoir dafür vorhanden, die eben, also der Kernpunkt dieser Agenda ist einfach tatsächlich zu sagen, wir wollen nicht so viele Steuern zahlen einfach, und das Großkapital wird vom Staat unterstützt im Zweifelsfall. Das würde man im französischen Fall auch gar nicht komplett irgendwie von der Hand weisen wollen, glaube ich. Und das Kleinkapital, so will ich es mal nennen, wird gegängelt eben. Und dagegen wendet sich das. Und die zentrale Forderung ist eigentlich letztendlich eine Flat Tax oder so eine Stufenbesteuerung jedenfalls und eben überhaupt eben das ganze Red Tape, würde man auf Englisch sagen, für diese kleinen Unternehmer halt eben loszuwerden und die Generalstände einzuberufen. Ja. Das ist dann schon eher ein bisschen hochgegriffen. Aber das bleibt eigentlich, es ist eine wirklich kurzlebige Bewegung, die auch politisch nie so ganz klar verortet ist, die man erstmal also stark rechts verorten würde, die aber ursprünglich ganz viel mit Kommunisten auch zu tun hat. Dann zerstreitet man sich über die Algerienfrage, die damals auch eine große Rolle spielt, und Bujard, ist also auf nicht auf der kommunistischen Linie, aber gleichzeitig auch nicht bereit, eben so ganz ins rechtsradikale Spektrum die Bewegung abdriften zu lassen. Und also, um das kurz abzubinden sozusagen, also es dauert dann ungefähr 4-5 Jahre. Die haben so eine Wahlperiode, wo die in alle möglich auf allen Ebenen des Staates in die Gremien gewählt werden und in die Parlamente gewählt werden. Aber da kriegt man nichts hin, weil die eben auch keine wirklich klare Agenda haben. Wie gesagt, abgesehen davon, die Generalstände einzuberufen und also fallen durch also komplettes Nichtstun eigentlich auf und werden in der nächsten Runde eigentlich komplett abgewählt. Alle Abgeordneten der Nationalversammlung bis auf zwei werden nicht wiedergewählt. Der eine tritt als Independent danach an und der andere ist Jean-Marie Le Pen. Mhm. Und das ist sozusagen die Genealogie, die man zeichnen kann. Also weil er schon ein Aktivposten ist damals bei den Pujadisten und dann eben, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre später den Front National gründet. Und der dann eben auch, also, und das ist nun der interessante Punkt, der das pujadistische Erbe im Sinn von einer liberal bis neoliberalen Wirtschaftspolitik und eben diesem Animus gegen den Steuerstaat, den gängelnden Staat, der das ja weiterträgt am Anfang. Und das ist manchmal ja auch nicht bekannt, eben, also dass in den 80er Jahren bis hin zu dem Maastricht-Vertrag ungefähr, kann man sagen, bis dahin der Front National eben also sehr offensiv seine neoliberalen Positionen vertritt eben. Ne? Und das ändert sich dann natürlich irgendwann. Aber genau, da liegen in gewisser Weise schon so die Urkunde eigentlich von dem, was heute der Rassemblement National ist und wo natürlich man sich drüber streiten kann, ob die noch die gleiche neoliberal-libertäre wirtschafts- und sozialpolitische Ausrichtung haben. Ne?
Aber das finde ich so interessant, weil da kommen ja quasi diese Elemente, die wir jetzt heute auch dann eben woanders beobachten kann, etwa in der Trump-Regierung oder sozusagen bei anderen rechtspopulistischen Bewegungen, Parteien, da kommt das ja ideologisch schon zusammen. Nämlich auf der einen Seite dieser Libertarismus oder auch noch Elemente des Neoliberalismus und auf der anderen Seite so eine eigentlich autoritär, sozialkonservative sozusagen Haltung. Ne? Und ich finde es so interessant, wenn man jetzt vom Klassenfraktionsbegriff ausgeht, dann ist das ja im Prinzip wirklich so eine Art von, naja, das sind so wirklich die partikularistischen Interessen dieser Kapitalfraktion, die Politik eigentlich, die übersetzt werden in ein politisches Programm für die Gesamtgesellschaft, oder? So könnte man es doch beschreiben.
Ja, ich glaube, so kann man es schon beschreiben. Und also ich denke, das ist natürlich immer das Ansinnen natürlich auch von allen Partikularinteressen, das ein Stück weit verallgemeinerungsfähig zu machen oder auf jeden Fall so darzustellen. Aber also in der marxistischen Analyse wäre es ja immer dann die Aufgabe des Staates sozusagen, dann diese unterschiedlichen Interessenlagen und unterschiedlichen Projekte zu einem mehr oder weniger kohärenten Ausgleich zu bringen. Und das ist natürlich die spannende Frage, ob das eigentlich gelingt eben, ne? Und welche Verbindung eigentlich besteht zwischen bestimmten Kapitalfraktionen, ich mache mir jetzt einfach mal den Begriff zu eigen, und den politischen Repräsentationsinstanzen, also sprich Parteien eben. Ne? Und ganz lange kann man jetzt für den deutschen Kontext, kann man glaube ich sagen, also dass sich also viele Kapitalfraktionen recht zu Hause gefühlt haben bei der Union oder bei der FDP. Und die Frage ist ja nun, ob diese Verbindung ein Stück weit aufbricht, also vor dem Hintergrund der desolaten Lage der Freien Demokratie sowieso, aber auch im Hinblick eben auf die Union. Da gibt es einfach eine große Enttäuschung in manchen Kapitalfraktionen, was die aktuelle Lage angeht eben. Ne? Und da wird es dann interessant eben, ne? Ob man von deren Seite dann eben auch andere Alternativen im wahrsten Sinne des Wortes eben ins Auge fasst.
Lass uns vielleicht darauf auch nochmal zurückkommen, aber nochmal einen Schritt zurückgehen sozusagen, weil du prägst ja jetzt auch in deinem Beitrag dann den Begriff des Patrimonialismus. Mhm. Ja? Also erstmal ein sehr kompliziertes Wort, wo man nicht ganz genau weiß, was möchtest du jetzt von uns? Aber es ist total spannend. Du kannst es, glaube ich, noch mal ein bisschen ausformulieren und uns vielleicht gleichzeitig mal noch eine bestimmte Figuren nahebringen, die da auftaucht, nämlich die so des Politikunternehmen,
ja, Unternehmers. Ja, genau. Also das ist tatsächlich, ja, ist ein sperriger Begriff. Ich habe auch lange überlegt, ob man damit hantieren soll. Aber ich glaube, das bringt schon ganz gut auf den Punkt. Also ursprünglich bedeutet das einfach, also das Patrimonium ist das Gut sozusagen, der Privatbesitz des Gutseigentümers, ne, und auch des Pater Familias, kann man auch sagen. Aber das ist das Patrimonium eben, ne? Und der Punkt des Patrimonialismus ist, dass es in grauer Vorzeit, in der Vormoderne bezeichnet das eben eine Herrschaftsform, wo praktisch die Herrschaftsausübung delegiert ist, eben auch an beispielsweise Gutsbesitzer, typischerweise in einer agrarisch geprägten Gesellschaft, die eben auch Rechtsprechungsbefugnisse beispielsweise haben. Ne? Und das Interessante ist ja nun, dass da das Öffentliche und das Private nicht mehr so ganz klar geschieden sind und eben das Öffentliche so ins Private reinragt in gewisser Weise. Und ich versuche den Punkt zu machen, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, wo genau in die Gegenrichtung eigentlich das so hineinragt, nämlich das Private ins Öffentliche, also im Sinn von, dass eigentlich öffentliche Institutionen oder Organisationen, also Parteien eben auch, aber eben auch Apparate wie Ministerien und auch ganze Staatswesen eben, könnte man sagen, als Privatbesitz angesehen werden und entsprechend eben auch behandelt werden. Und dass, man könnte so etwas salopp sagen, dass nach Gutsherrenart regiert wird eben. Und das ist ein Politikverständnis, das es natürlich schon immer mal wieder so gegeben hat, aber das meiner Ansicht nach schon gehäuft auftritt, und dass sich eben mit dieser Figur des in die Politik gehenden Unternehmers sehr gut verbindet. Und was daran nun eben interessant ist, ist meiner Ansicht nach, also und was eben möglicherweise auch die Klassenfraktion dann in gewisser Weise auszeichnet, ist da eben ein bestimmter Habitus, der zur Geltung kommt. Da geht es nicht nur allein um ökonomische Interessen, die man teilt, sondern das ist der Habitus meiner Ansicht nach so des Firmenlenkers und des Wirtschaftsführers. Und das ist natürlich auch immer sehr männlich konnotiert eben. Das sind Macher und keine Manager von irgendwelchen DAX-Unternehmen oder sowas, sondern das sind eben Leute, die also idealtypisch dann ihre eigenen Unternehmen aufgebaut haben und praktisch mit diesem Nimbus dann auch in die Politik gehen und sagen, der Staat ist im Zweifelsfall ein Sanierungsfall, den ich mir jetzt vornehme.
Wie Berlusconi oder jetzt eben Trump, die eigentlich aus der Wirtschaft kommen, die ihre Unternehmen haben, die sind familiär ein Stück weit auch in irgendeiner Weise mit strukturiert oder werden so weitergegeben, ja, und die gehen jetzt in die Politik und zeigen dem Mainstream jetzt sozusagen, wie es geht.
Ja. Ganz genau. Also und das, du hast ja schon zwei Punkte jetzt auch genannt. Das ist ja auch das Interessante eben, dass das alles so sehr familiär geprägt ist. Ne? Also den Punkt könnte man auch in gewisser Weise beim Front National machen, weil das ja auch so leicht dynastische Strukturen sind, die jetzt möglicherweise aufbrechen, aber die ja lange Zeit gewirkt haben. Im Fall von Berlusconi ist es auch so, da gibt's enge Freunde und Getreue praktisch, die an der Spitze dieses Firmenimperiums, aber dann letztendlich eben auch in der Politik dabei sind und auch die Familie eben. Und bei Trump ist es ja, also liegt es auf der Hand eben, ne? Also wie eng das mit den Familieninteressen und mit den privaten Interessen auch verwoben ist. Und der Punkt ist eben wirklich, dass eben auch die Berlusconi und Trump natürlich in dem Moment auch, wo sie als politische Akteure agieren, natürlich ihre eigenen privaten Interessen und auch im Zweifelsfall ihre nach wie vor existierenden Unternehmen eben und deren Interessen im Blick haben. Also es gibt im Beitrag gibt's eine Anekdote, ich will mal so sagen, also Berlusconi macht seinen eigenen privaten Steueranwalt zum Finanzminister, der dann eben zufälligerweise eben eine Steuerreform verabschiedet, die dann wiederum Fininvest eben Millionen an Steuern einspart. Und also man könnte unendlich viele Beispiele natürlich im Hinblick auch auf Trump heranziehen. Aber das ist dieses Verwischen von dem Privaten und dem Öffentlichen und dann dieser Habitus, der eben in gewisser Weise ja ein autoritärer ist und wo eben auf der einen Seite das Libertäre weg mit den ganzen Regulierungen und Regeln und weg mit den Steuern zusammentrifft mit so einer Vorstellung von Politik, die sich so zusammenfassen lässt als man muss durchregieren können eben. Und da steckt meiner Ansicht nach schon, also das, da ist ein autoritäres Potenzial drin. Aber das eben auch, glaube ich, schon eben einen Appeal hat, bei Menschen, die also in einer, wie soll man sagen, vielleicht einen ähnlichen Habitus haben, aber das Gefühl haben, damit sind auch meine Probleme angesprochen. Ja. Ne? Also auch ich werde gegängelt. Und ich entscheide aber auch in meinem kleinen Handwerkerbetrieb, wie die Dinge gemacht werden. Und ich könnte es auch richtig gut eben, wenn ich nicht die ganze Zeit irgendwie aus Brüssel irgendwelche Regulierungen umsetzen müsste oder so.
Genau. Ja, und das Interessante jetzt sowohl, also bei den beiden Figuren jetzt, also Berlusconi als auch Trump, ist natürlich dann die Medienmacht, die die auch sozusagen um sich herum aufbauen, ne? Und um vielleicht dann nochmal auch drauf zurückgekommen auf die, auf den Punkt, den wir am Anfang hatten mit dem Kulturellen. Ja, also da kommt ja genau dieses Feindbild, ich nenne es jetzt mal Woke oder Identitätspolitik oder genau diese Art, ne? Kommt ja da auch ins Spiel, weil diese, Politikunternehmer, diese Rechtspopulistischen, ja genau das eigentlich auch von oben mit reinbringen in den Diskurs, ja, oder eine andere Figur wäre hier in Deutschland jemand wie Frank Gottwart, der News sozusagen mitfinanziert, ja, also das ist ja, da finde ich schon interessant, dass diese Diskussion, wenn man diese Kulturdiskussion sozusagen unabhängig davon führt, entgeht ja einem auch da sozusagen eine wichtige Dimension, oder?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, also und ich denke eben, also man muss sich schon bewusst machen, oder also ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass, wie gesagt, also solche Werteverschiebungen nicht einfach so von sich aus passieren, sondern das hat schon was damit zu tun, ob es eben sichtbare Akteure gibt, die diese Agenda bespielen und die sich so weit etablieren können, dass sie eben einen Grad von Bekanntheit und Sichtbarkeit haben. Sowohl politische Akteure, die eben jetzt nicht so komplett marginalisiert sind, und dann aber eben vor allem auch tatsächlich Medienunternehmer eben. Und aber auch bis dahin, also es gibt ja einfach viele Finanziers auch eben, die alle möglichen Bewegungen dann in beispielsweise in den USA eben auch finanziell unterstützen. Aber genau, also angesichts der Macht von Medienportalen ist das natürlich schon ein zentraler Schauplatz, würde ich sagen, ja.
Dann lass uns vielleicht auch noch mal ein Stück weit auf Deutschland blicken, weil wir haben jetzt so uns diese Figuren im internationalen Kontext angeguckt, haben irgendwie deren Ideologie ein bisschen dingfest gemacht, also zwischen Libertarismus und Sozialkonservatismus, und haben auch gesehen, genau, die versuchen eine gewisse Medienmacht an sich zu reißen, und es war eben eine Fraktion, die in den 2000er Jahren oder 90ern quasi super marginal war oder eben nicht öffentlich präsent und die sich eigentlich aber an unterschiedlichsten Stellen auf der Welt dann doch sozusagen Platz im politischen Diskurs erkämpft haben, ne, um es mal so zusammenzubinden. Und jetzt ist es so, es gibt in diesem Buch eine wirklich wahnsinnig gute Reportage, die ich auch noch mal neben dem Text von Thomas natürlich sehr empfehlen kann, von Tobias Morstedt, der nach Baden-Württemberg reist, wo auch sozusagen, man nennt es, die Hidden Champions ansässig sind, also mittelständische Betriebe, die aber auch für den Weltmarkt produzieren und wo ein ganz eigener Unternehmerstolz vorherrscht und wo wir auch eigentlich wieder diese patrimonialen Verhältnisse ein Stück weit finden, ja. Und vielleicht lese ich erstmal kurz was vor und dann reden wir nochmal über die spezifische deutsche Situation auch mit der AfD, weil man hier so gut in der Reportage auch nochmal so diesen Vibe eigentlich bekommt, über den wir jetzt so theoretisch umkreist haben. Von der Autobahn sieht man Schilder auf Fabrikhallen. Mit uns zum Erfolg auf dem Weltmarkt. Das ist das Versprechen der Familienunternehmer. Folgt uns und alles wird gut. Aber wie prägt diese Wirtschaftslandschaft die politische Kultur? Der Patriarch, der entscheidet. Die Hierarchie, die funktioniert. Die Loyalität, die belohnt wird. Ja, also das ist eigentlich der Wertekanon sozusagen, den man ja auch dort ein Stück weit in den Betrieben findet, in sozusagen auch der Öffentlichkeit, die dort ja durchaus existiert. Also man geht noch zum Vereinsfest, ja, es ist so irgendwie auch eine prosperierende Region. Und jetzt gibt es aber da auch eine gewisse Niedergangsstimmung, ja? Mhm. Oder vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen.
Also ja, das diese Niedergangsstimmung ist da schon einigermaßen ausgeprägt im Moment und natürlich auch nicht von ungefähr, muss man auch sagen. Aber genau, da handelt es sich einfach so um Landstriche, also aus denen ich selbst stamme. Von daher, ich habe es schon so auch mit aufgesogen praktisch und bin da rein sozialisiert worden. Das ist so ein Gürtel, also im Norden von Stuttgart, im Süden von Stuttgart geht es auch weiter. Aber das ist ein wirklich ein Prosperitätsgürtel, kann man eigentlich sagen. Und die Industrien, die da angesiedelt sind, die so ineinander verschachtelt sind, eben auch mit der Automobilindustrie im Zentrum, aber auch ganz vielen Maschinenbauern und dann eben in den entsprechenden Zulieferbetrieben, die haben diese Region wirklich über Jahrzehnte Wohlstandszuwächse beschert, muss man auch sagen. Also nicht einfach nur den Wohlstand gehalten, sondern denen ging es eigentlich beständig besser. Und das ist von daher eine sehr neue Situation, dass man auf einmal damit konfrontiert ist, dass es nicht alles immer so weitergeht, sondern dass man eben wirklich so vor einer sehr ernsthaften Zäsur steht im Moment. So muss man das ja sagen. Also da werden ja eben tatsächlich auch Jobs tatsächlich dann zurückgestutzt eben oder Belegschaften zurückgestutzt. Und das ist, wie gesagt, eine neue Erfahrung und damit gehen viele Statusverlustängste und auch ökonomische Verlustängste einher eben. Und die Frage ist natürlich, wen man dafür verantwortlich macht, ne? Also vor dem Hintergrund, dass man ja auf eine Geschichte zurückblickt, die eben von großen Erfolgen geprägt ist, ist ja schon die Frage, wie kann das sein? Und da ist man schnell auch bei politischen Eliten, von denen man glaubt, ich glaube, das spielt schon eine Rolle, von denen man glaubt, die können es nicht. Und da kommt man wieder so zurück eben. Also ich denke, der Unternehmensführer von einem beliebigen Hidden Champion hat das Gefühl, also wenn man mich mal ranlassen würde, dann würde ich den Laden wahrscheinlich besser zum Laufen bringen als so manch eine Politikerin, manch ein Politiker. Der Habeck. Ja, genau. Also und ich meine, es ist natürlich sowieso immer schon ja so ein Thema, dass Leute aus der Praxis sagen, was versteht ihr eben in Berlin und so. Aber das hat sich schon nochmal etwas zugespitzt eben. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund dessen, was passiert, also ist es nachvollziehbar, dass man sich fragt, wie konnte das passieren eben. Ne? Aber das hat natürlich viele Ursachen und man kann auch über das Management der Automobilkonzerne sprechen, die vielleicht auch da was mit zu tun haben. Aber das ist eigentlich, würde ich sagen, ist es eigentlich ein ideales Terrain für eine Partei wie die AfD, die davon lebt eigentlich Verlustängste. Ich glaube noch mehr als tatsächliche Verlusterfahrungen, aber vor allem Verlustängste zu politisieren. Mhm. Und die sind da einfach im Moment extrem ausgeprägt. Und wie gesagt, das ist auch nicht aus der Luft gegriffen.
Und was ich aber so interessant finde, auch an der Reportage ist, dass es ja dann nicht so ist, wie jetzt, ich komme aus Zwickau, aus Ostdeutschland und da sozusagen ist die AfD einfach mittlerweile ein normaler Teil des öffentlichen Lebens sozusagen, ja. Und hier scheint es mir aber so, dass es dann doch, obwohl die Wahl, die Wahlergebnisse hoch sind für die AfD, noch nicht so ein, dass trotzdem noch nicht so, die sind also ein bisschen versteckter da, ne. Und irgendwie ist dann diese Verbindung zur CDU doch noch eigentlich stark, ne. Also wie würdest du das sehen? Auch sehr interessant, wenn du daherkommst, hast du nochmal einen besonderen Blick.
Also da, wo ich groß geworden bin, also das war komplettes CDU-Land, also aber einfach jetzt, also einfach in dem Ort, in dem ich groß geworden bin. Und das war schon, also Baden-Württemberg ist natürlich, das wissen wir, Ewigkeiten natürlich fest in CDU-Hand gewesen. Da gab es eine sehr enge Verbindung eben auch zwischen der Wirtschaft und der politischen Klasse. Es gab auch immer eine SPD, die da eine große Rolle gespielt hat, aber es war halt also eine SPD, die natürlich auch, wie soll man sagen, irgendwie ist so eine Betriebsrats-SPD, die eben sagt, man muss schon zusammenarbeiten mit dem Management und damit es unseren Konzernen eben gut geht und dann fällt auch viel für uns ab, was der Fall war natürlich, ne? Also der Arbeiter, die Arbeiterin bei Audi oder so hat gut verdient, das muss man einfach sagen. Und von daher gibt's schon so lang gewachsene Loyalitäten, die so, glaube ich, eben in Ostdeutschland eben nie gewachsen sind einfach, ne? Also man hat nicht diese über Generationen hinweg weitergegebenen Loyalitäten zu irgendwelchen Parteien und deswegen ist die Volatilität, glaube ich, wesentlich höher und die Bereitschaft eben auch, sich für andere Parteien zu interessieren und vielleicht im Zweifelsfall auch für die zu stimmen, ist da wesentlich höher. Aber es spielt schon eine Rolle eben, ne? Ich denke auch jetzt bei den letzten Landtagswahlen hätte die AfD auf jeden Fall sehr viel besser abgeschnitten, wenn es nicht die Konstellation gegeben hätte, dass es so den Zweikampf gibt zwischen CDU und Grüne, die einfach sehr viel, der sehr viel praktisch so mediale Energie auch absorbiert hat, was normalerweise wahrscheinlich eher der AfD zugute gekommen wäre. Aber also vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt besprechen, ist es natürlich schon auch interessant, oder es macht Sinn sozusagen, dass die AfD selbst ja auch ein bestimmtes Milieu und seine wirtschaftlichen Interessen stärker in den Blick zu nehmen scheint, dass man eben tatsächlich eben sich diese Klientel anguckt, der Kleinunternehmer, der Selbstständigen auch, möglicherweise auch der Familienunternehmer. Das ist meiner Ansicht nach schon ein Milieu, das eine große Bedeutung hat eben für die AfD. Und man sieht es auch, letzter Punkt, aber man sieht es auch, wenn man so sich diese Grauzone zwischen FDP und AfD-Milieus anguckt. Also die FDP verliert am meisten immer an die CDU oder hat die ganze Zeit immer am meisten an die CDU verloren. Aber direkt dahinter ist die AfD eben. Und es gibt viele, viele aus der, also FDP-Sympathisanten oder wenn man so will, Wählerschaften, also es muss ja nicht jetzt die Basis sein, aber Leute, die FDP gewählt haben, die eben zur AfD wechseln eben. Und ich denke, das sind genau diese Milieus, von denen wir sprechen.
Und das ist vielleicht auch die Verbindung, ne, die man doch ziehen kann jetzt, wenn man eure Analyse nimmt sozusagen oder auch deine, die patrimonialen Strukturen sozusagen und diese einzelnen Figuren, die sich da herausbilden, wie im internationalen Bereich, das sehen wir jetzt gerade in Deutschland noch nicht. Also weiß ich nicht, Alice Weidel kommt irgendwie aus der Finanzbranche, ist eigentlich eine klassische Neoliberale sozusagen. In Höcke ist auch irgendwie Lehrer in Thüringen, also eigentlich nochmal ein ganz anderes Milieu, ne? Also eigentlich den klassischen starken Mann, der aus der Wirtschaft kommt und hier umkrempelt, den sehen wir hier ja noch nicht. Ja. Oder gibt's diese, also oder so.
Nee, das würde ich auch sagen. Also und das ist, also ich schreibe es auch in dem Beitrag, also es ist geradezu erklärungsbedürftig eigentlich, warum es das nicht gibt, weil es eben in anderen Kontexten wirklich ein verbreitetes Phänomen ist. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht sowas geben kann eben. Ne? Und was man ja schon wahrnehmen kann, ist, dass es schon immer wieder der Typus von Wirtschaftsführer, ich benutze das Wort einfach mal, ist, der sich dann doch öfter mal zu Wort meldet und dann typischerweise eben sagt, das mit der Brandmauer muss man sich jetzt nochmal genau überlegen, ob man das so weitermachen kann. Also und getrieben von so einem Gefühl, da muss sich was verändern, das ist jetzt alles so verkrustet und festgefahren und so. Aber das sind ja diejenigen, die sich am ehesten aus der Deckung wagen. Und das sind ja, also auch bezeichnenderweise sind es ja jetzt normalerweise nicht unbedingt irgendwelche deutsche Bankleute, die sowas sagen, sondern das ist halt ein Reinhold Wirth eben im Zweifelsfall. Wobei das ja nun mittlerweile so breitere Kreise zieht, weil Joe Kaeser, der eigentlich Merkelianer war und auch, also jemand, der so, den ich jetzt so im schwarz-gelb-grünen Umfeld verortet hätte, der mittlerweile sich ja auch in die Richtung äußert. Aber genau, im Moment würde ich sagen, also die patrimonialen Ambitionen, die finden sich am ehesten bei Sarah Wagenknecht, die jetzt aber natürlich nicht ins Schema passt, sozusagen von den Positionen, die da vertreten werden, bei allem Schillern, das es gibt in den Positionen. Aber da, finde ich, sieht man eben dieses Selbstverständnis, also die jetzt auch nicht aus der Wirtschaft kommt, aber also
im Gegenteil fast schon. Oder aus der anderen Wirtschaft.
Aus der anderen Wirtschaft. aber was man da ja sieht, und das ist eben schon auch ein Phänomen, das für unsere Zeit insgesamt, glaube ich, prägend ist und eben nicht nur irgendwo rechts oben, rechts oder rechts außen vorkommt, ist eben dieses Verständnis von einer Partei als ein Vehikel für die eigenen Ambitionen eigentlich. Und eine Partei, die auch programmatisch sich so zusammenfassen lässt, wir vertreten die Position, die diese Führungsfigur vertritt. Und ich will es nur noch mal ganz kurz so ein bisschen anreichern, einfach mit Beispielen. Also man könnte natürlich auch in die Mitte gucken, in Richtung von Emmanuel Macron, der, also was das angeht, komplett eben ins Muster passt eben. Also auch eine Partei, die einfach für Macron steht, oder Macron ist die Partei eigentlich in gewisser Weise. Niemand kann sagen, was unabhängig davon die programmatischen Positionen eigentlich sind. Und wenn man sich jemand anguckt wie Nigel Farage, das ist auch so. Der ist eine Marke, die praktisch wie in so einem Franchise immer mal wieder irgendeiner Partei leiht sozusagen oder die Lizenz praktisch gibt. Also ob das dann halt eben UKIP ist oder Reform UK oder irgendwas anderes oder die Brexit-Partei war ja zwischendurch auch mal das Vehikel. Das findet man überall, ja. Und also als letztes Beispiel würde ich die ehemalige Lega Nord benennen. Auch da ist es so, die Vorsitzenden mit einer wahnsinnigen Machtfülle eben auch, was die Positionierung angeht. Also das ist eine Partei, die erstmal regionalistisch ist, eben für Norditalien, dann komplett separatistisch wird, dann unter dem neuen Vorsitzenden Salvini plötzlich nicht mehr Lega Nord heißt, sondern Lega und von einer regionalistisch-separatistischen Partei zu einer nationalistischen Partei wird. Also aber eben wirklich praktisch durch die Order des Vorsitzenden eben. Ne? Das ist ja nicht so, dass es dann irgendwelche Flügel gibt, die sagen, wir müssten mal unsere Positionierung überdenken, sondern es ist einfach per Handstreich eben. Ne?
Ja, das ist total interessant. Ich meine, das sind ja trotzdem auch unterschiedliche, jetzt wenn man Macron nimmt oder, also sind ja trotzdem unterschiedliche politische Fraktionen.
Auf jeden Fall.
Ne? Aber
ja,
dieses Phänomen sozusagen eigentlich einer Personalisierung.
Genau.
Da, was man ja interessanterweise nicht nur in der Politik, sondern auch im, weiß nicht, wenn man sich die Silicon Valley Unternehmen, also man macht eine Marke aus sich, bis zur Influencer-Industrie eigentlich überall sieht, ne, dass sozusagen Personen als Marken in irgendeiner Weise immer wichtiger werden. Das ist ja, glaube ich, nochmal ein eigenes, total interessantes Phänomen sozusagen. Aber auch das, genau, findet man sozusagen, wirkt dann wieder zurück auf diesen, ne, dass es dann auch die Patrimonarchen sind sozusagen, die sich so präsentieren.
Patrimonarchen, das ist ein schönes Wort. Ein schönes Wort.
Ja, da kam
vielleicht,
mir
dazu. Vielleicht schreibe ich mal einen Beitrag glauben, darüber.
genau, aber vielleicht nochmal um, also ich habe noch, wir müssen noch zwei kleine Blöcke sozusagen machen, weil das mich so interessieren würde, jetzt nochmal auch unabhängig von der Analyse im Buch. Du bist ja jemand, der wirklich die Geschichte des Neoliberalismus sehr gut kennt, ja, und der irgendwie dazu im deutschsprachigen Raum wirklich wichtige Forschungen vorgelegt hat. Und jetzt sehen wir gerade ja, dass das ein Stück weit eine Veränderung, also wir sagen wir mal so, es verändert sich gerade relativ viel. Ja, und das hat mit diesen auch rechtspopulistischen Figuren und Parteien und so weiter zu tun. Wie würdest du denn jetzt darauf schauen, um mal ganz platt zu sagen, ist der Neoliberalismus eigentlich vorbei gerade oder stirbt der gerade? Oder ja, was würdest du dazu sagen?
Ja, also jede Neoliberalismus-Forscherin darf einmal in ihrem forschenden Leben sagen, dass der Neoliberalismus vorbei ist. Und ich glaube, ich würde es tatsächlich jetzt sagen, aber mit vielen Einschränkungen. Aber es ist tatsächlich, also ich habe ja schon mehrere Zyklen auch miterlebt, also wo der Neoliberalismus für tot erklärt worden ist und offensichtlich ein bisschen vorzeitig. Ich würde aber so weit gehen, zu sagen, dass auf einer bestimmten Ebene wir jetzt eigentlich in eine Welt reingeraten sind, die nicht mehr so funktioniert unter neoliberalen Vorzeichen, wie sie 20, 30, 40 Jahre funktioniert hat. Und das ist einfach die internationale Ebene und die Freihandelsebene. Ja. Und es wird natürlich nach wie vor Handel getrieben, aber es ist nicht mehr die gleiche Globalisierungsdynamik, wo es einfach darum geht, dass sich praktisch nach dem Wertgesetz eben, also die Warenströme und die Kapitalströme einfach danach richten, wie können möglichst günstig Wertschöpfungsketten eben hergestellt werden, die sich über den ganzen Globus verteilen, was also auf jeden Fall mal was alles Mögliche macht, aber was unglaublichen Druck einfach ausübt, ne? Und Konkurrenzdruck, Kostendruck und so weiter. Das ist der Grund, warum wir Deregulierungsforderungen haben, warum man sagt, wir brauchen einfach geringere Unternehmenssteuern und so weiter und so fort eben, ne? Das ist der Standortwettbewerb, der sich daraus auch ergibt. Und da hat sich was verändert. Und ich glaube auch nicht, dass sich das so kurzfristig wieder in die andere Richtung drehen wird eben. Also weil das Ganze einfach ganz stark überlagert ist mittlerweile von geoökonomischen Erwägungen, könnte man sagen. Also und dann geht es darum, dass bestimmte Wertschöpfungsketten für bestimmte strategisch wichtige Produkte ganz bewusst renationalisiert werden beispielsweise, dass man ganz bewusst auch sagt, wir können uns nicht darauf verlassen, dass bestimmte Dinge von da und dort produziert werden und dann eben auch im Zweifelsfall bei uns landen. Stichwort Chips beispielsweise, das ist ja ein großes Thema. Und sich eben einfach nicht mehr darauf verlassen kann, dass man einfach die Dinge eben von da bezieht, wo sie am billigsten produziert werden oder halt eben die Vorprodukte dann gefertigt werden oder sowas. Und dann ist es natürlich überlagert einfach von, also den politischen und militärischen Konflikten unserer Zeit eben. Das lenkt alle möglichen Finanz- und Warenströme um. Und die gibt es immer noch natürlich, diese Ströme. Also es ist nicht so, dass die Globalisierung am Ende ist. Aber wie gesagt, in der Art und Weise, wie sie ein Treiber von Neoliberalisierungsprozessen war, so funktioniert die im Moment nicht mehr. Und das bedeutet natürlich nicht, dass jetzt die Austerität in vielen Kontexten vorüber wäre, im Gegenteil eben. Und es bedeutet auch nicht, dass Arbeitsmarktpolitik sich auf einmal komplett verändern würde und eben sich abkehren würde von all dem, was wir in 30 Jahren Neoliberalismus uns eben so zugelegt haben an Workfare, Regimen und so weiter. Aber wie gesagt, also auf der Ebene würde ich sagen, das ist wirklich eine massive Veränderung, die wir so noch nicht gesehen haben in den letzten 40 Jahren.
Und vielleicht kriegen wir darüber auch noch mal einen kleinen Bogen hin, weil jetzt jemand wie Trump, wo man ja trotzdem auch sieht, der genau auf dieser, wenn man an die Zollpolitik denkt etc., ist das ja genau jemand, der dafür steht, dass genau die alte neoliberale Ordnung hier auch jetzt durcheinander gebracht wird, um es mal höflich zu sagen. Ja, und Trump als Figur ist ja eben jemand, um das nochmal auf das Buch zurückzukommen, der sich auch, das beschreibst du auch in deinem Reiter oder mit Linda Cooper beschreibt, das bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber der sich auch bereichert, der die Staatsstrukturen jetzt benutzt, ja, um sein eigenes Familienunternehmen sozusagen wie nennt man das? Ja, seinen Laden da sozusagen zu bereichern. Und gleichzeitig liegt darin ja auch eine gewisse Brüchigkeit oder vielleicht auch was drin, wo ein Widerstand stattfinden kann, oder? Gegen sozusagen diese Strukturen, weil vielleicht auch die Menschen, die irgendwie merken, wir haben den gewählt, weil wir auch sozusagen diese Verlustängste hatten und weil wir uns nach diesem autoritären Führer, jetzt ist aber das, was da passiert ist, es wird dadurch niemandem besser gehen. Es ist ein Selbstbereicherungsunternehmen, oder?
Ja, da kann man, also da kann und muss man viel dazu sagen. Also zunächst mal, man könnte ja nochmal, um ganz kurz das so in so einen Neoliberalismusrahmen einzufügen, könnte man sagen, also es gibt Leute wie Colin Crouch, die sagen würden, es gibt so zwei Versionen des Neoliberalismus. Der eine ist für Märkte und der andere ist für Unternehmen. Ja. Und die sind nicht komplett deckungsgleich. Also das trägt auf jeden Fall bis zu einem bestimmten Punkt die Unterscheidung, würde ich sagen. Ja, also aber in dem Fall macht es jetzt schon Sinn zu sagen, so im Trump-Bereich sozusagen, da haben wir einfach einen Neoliberalismus der Unternehmen. Da geht es nicht um Märkte oder so, sondern das ist, aber man könnte auch einfach sagen, das ist so guter alter Crony-Capitalism, also wo halt einfach persönliche Freunde eben ein Stück vom Kuchen abkriegen und im Zweifelsfall aber eben auch vor allem die Familie, weil genau, wir müssen es nicht ausführen. Es hat sowas leicht Obszönes, irgendwie muss man auch sagen, irgendwie. Also wie man halt eben so raffgierig einfach sein kann eben und das auch so offen eben betreibt. So, genau. Also und die Frage ist ja so ein bisschen, ob das dann doch irgendwann mal auf einem auf die Füße fällt. Und ich glaube, die ungarische Erfahrung sagt uns, dass sowas passieren kann, weil da spielt die Korruption, glaube ich, schon eine große Rolle eben. Also wo die Bevölkerung irgendwann dann festgestellt hat, die bereichern sich irgendwie einfach massiv und mehr oder weniger eigentlich auf unsere Kosten und haben eigentlich immer natürlich das Gegenteil gesagt. Und das ist ja in allen Fällen so eben. Ne? Und da hat es dann wirklich Folgen, negative Folgen. Ich bin mir aber nicht so sicher, also wie weit das trägt praktisch, ja, also ob dadurch dann eben so eine Dynamik entstehen kann, die ins Negative ausschlägt für die entsprechenden Akteure, Parteien und so weiter. Wenn man an die AfD denkt und diese ganze Affäre um die ganzen Familienmitglieder, die da eingestellt werden, das ist komplett abgeperlt eben, ne, an denen. Und wenn man an eine Figur wie Trump denkt, und das ist wieder eben diese extreme Personalisierung, also das ist ja jemand, der es sehr gut versteht, eigentlich auch all das eben von sich fernzuhalten und eigentlich immer sich als ein Opfer eigentlich geriert eben. Und das gehört auch dazu. Auch Berlusconi war jemand, der immer verfolgt wurde von den Gerichten. Ja. Also es gab auch durchaus genug Gerichtsverfahren gegen ihn, auch das ein oder andere Mal verurteilt worden, tatsächlich wie Trump eben auch. Aber so kann man, also und das gehört ja auch zur Masche dazu, dass man eigentlich die ganze Zeit sagt, wir können nicht so, wie wir wollen eben und wir können eben auch nicht euch im Rust Belt eben helfen im Endeffekt. Das liegt aber nicht an uns, sondern es gibt halt einfach so sinistre Kräfte, die uns die ganze Zeit in den Arm fallen eben. Ne? Und die uns die ganze Zeit natürlich auch schlecht machen wollen, ja, und die ganze, ja, Zeit euch einreden wollen, dass wir uns nur selbst bereichern wollen, aber das ist deren Spiel eben, ja, und da darf man nicht drauf einfallen.
Also das Opfernarrativ ist sozusagen auf allen Ebenen das, genau, wahnsinnig strategisches Instrument.
Genau, und ich glaube, es ist schon ein Narrativ, das eben sehr gut funktioniert, wenn das personalisiert gemacht werden kann eben, ne? Und wenn die prägende Figur oder Person das dann eben auch auf sich selbst beziehen kann eben, ne? Und da ist dann so das Wechselspiel zwischen die verfolgte Unschuld auf der einen Seite, aber eben auch dieses Erlöser, dieser Erlöser-Habitus, der da so vor sich hergetragen wird eben. Aber der verhinderte Erlöser eben, ne? Der die ganze Zeit eben auch ein Opfer ist. Ja. All dieser Verhältnisse und all dieser Leute, die eben dieses doch gute Ansinnen hintertreiben.
Also siehst du jetzt in naher Zukunft noch keinen Rückzug des Rechtspopulismus? Müssen wir da jetzt durch, die nächsten 10 Jahre? 20?
30. Nee, so würde ich es nicht sehen. Also, und ich glaube, man muss schon auch vorsichtig sein, dass man da nicht zu fatalistisch wird. Ich meine, das auch wahrzunehmen, so innerhalb der politisch-ökonomischen Eliten, auch hier in Deutschland, dass das manchmal so ein bisschen in die Richtung zu gehen scheint, dass also uns halt einfach das bevorsteht, was in anderen Ländern schon Realität ist und so, und dass man da auch nicht viel dagegen machen kann. Das würde ich aber nicht so sehen, also weil es insgesamt, mein Geschichtsbild ist jetzt irgendwie nicht so sonderlich deterministisch und auch nicht so wahnsinnig fatalistisch. Und man sieht ja eben auch, dass es so Konjunkturen gibt, eben das Rechtsautoritarismus. In Ungarn sind wir in einer anderen Phase, in Polen sind wir in einer anderen Phase und es gibt viele andere Kontexte, wo man sagen könnte, da haben wir möglicherweise auch den Peak praktisch, ja, schon hinter uns. Und in den USA ist schwer abzusehen natürlich eben, ne? Aber also ich würde sagen, da ist die Magerbewegung schon in schwerem Fahrwasser, und da tun sich ja auch so Risse auf. Und das ist natürlich schon immer was all diesen Projekten am ehesten gefährlich werden kann. Also solange man sich eben als Opfer von irgendwelchen Systemen und Kartellparteien und so weiter gerieren kann, und so die Reihen auch schließen kann, steht man meistens gut da. Aber in dem Moment, wo eben solche inneren Konflikte aufbrechen und die nicht eingehegt werden können, ist, glaube ich, das Gefährlichste für solche Bewegungen eben, ne? Und ich glaube, in den USA ist da jetzt gerade schon einiges in Bewegung eben. Also weil da eben schon so diese unterschiedlichen Komponenten dieser MAGA-Allianz nun schon so ein kleines bisschen Fliehkräfte entwickeln. Ja. Also ohne jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Ne? Ja.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Die Blöcke können auch bröckeln und das eröffnet Chancen für progressive Akteure. Über die Linke sprechen wir das nächste Mal. Thomas, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.